leitet dessen Monostudio. Anschließend ist er bis 86 RIAS Chefredakteur und war zugleich in dieser Zeit Direktor für Politik und Aktuelles. 86, dann geht er zum Deutschlandfunk nach Köln, ist dort zunächst Chefredakteur und dann Programmdirektor. 1992 bis 94 dann Intendant des Deutschlandradios, nein, des Deutschlandfunks, pardon, bis es dann mit den anderen Anstalten zum Deutschlandradio zusammengeschlossen wurde. Er hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter, wie ich erwähnt habe, das Bundesverdienstkreuz am Bande. Und er ist jetzt wieder nach Sachsen zurückgekehrt und lebt jetzt in Dresden. Dann hier direkt neben mir Herr Dr. Fricke, ebenfalls 1929 geboren in Heun. Nein, in Sachsen-Anhalt, Sie sind gar kein Sachse. Entschuldigung, das habe ich irgendwie falsch im Kopf gehabt. Besucht, also Sachsen-Anhalt, ja, das war. Besucht das Gymnasium in Aschersleben. Und Herr Fricke kommt relativ früh mit der Obrigkeit des sowjetischen, damals noch der sowjetischen Besatzungszone in Konflikt. Sein Vater wurde nämlich 1946 von der Besatzungsmacht verhaftet und interniert und verstarb 1952 in Waldheim an der Haft. Und ich glaube, ihre Mutter war zeitweilig auch in Haft, wenn ich das ja jetzt aus dem Kopf richtig sage. Herr Fricke selbst wurde im Februar 1949 wegen kritischer Äußerungen aufgrund wahrscheinlich einer Denunziation hin verhaftet, konnte aber aus dem Polizeigewahrsam flüchten und ging natürlich dann in den Westen. Er begann zu studieren und arbeitete nebenher als Journalist, seit 1952 dann in West-Berlin, wo er sei aufgrund der Herkunft und der Geschichte nicht überraschend sich früh auf Berichterstattung aus der DDR spezialisierte. 1955 wurde er von der Staatssicherheit, wir haben schon gehört, ziemlich trickreich und ziemlich gemein nach Ost-Berlin entführt, war über ein Jahr lang in Berlin-Hohenschönhausen inhaftiert, in der Untersuchungshaft der Staatssicherheit, 1956 dann wegen seiner kritischen Berichterstattung, das muss man sich vorstellen, die hat gar nicht hier im Lande stattgefunden, sondern ja in West-Berlin, worüber ja eigentlich kein DDR-Gericht eine Urteilskraft hat. Aber wegen dieser Berichterstattung über die DDR, die ihm die SED als Kriegshetze ausgelegt hat, zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt, die er dann bis 59 zuerst in Brandenburg und dann vor allen Dingen hier in Bautzen II verbüßen musste. Wobei man sagen muss, dass er die ganze Haftzeit in Einzelhaft isoliert von den Mitgefangenen verbracht hat. Und wie er mir eben erzählt hat, waren die meiste Zeit, außer den Wärtern und Schließern, seine Kontaktpersonen und Verhörleute und so weiter, seine Kontaktpersonen, mit denen er sich hier sehr intensiv auseinandergesetzt hat, Karl Marx, Friedrich Engels und der Genosse Lenin, weil ihm die zur Lektüre zur Verfügung standen. Nach seiner Entlassung war er weiter als Journalist tätig, aber er beginnt gleichzeitig und sehr systematisch Informationen über politische Unterdrückung in der DDR zu sammeln, die nicht nur in der Tagesberichterstattung eingehen, sondern auch darüber hinaus in Buchpublikationen und das mehrere gute und dicke Bücher geschrieben. Nicht alle dicken Bücher sind gut, aber in seinem Fall ist es so. Und eine der überraschenden Sachen dabei ist, wenn man die heute in die Hand nimmt, und ich habe tatsächlich mehrere bei mir zu Hause im Regal stehen, anders als die meisten Bücher, die in den 60er, 70er oder auch in den 80er Jahren aus dem Westen über die DDR geschrieben worden sind, wenn man die heute liest, dann muss man sagen, die meisten Dinge, die da drin sind, die haben eine komische Sicht zum Teil. Zum Teil stimmen die Fakten einfach gar nicht. Die haben halt so gut geschrieben, wie sie konnten. Wenn man die Bücher von Herrn Fricke in die Hand nimmt und hineinschaut, stellt man fest, dass die immer noch funktionieren. Obwohl wir seitdem 30 Jahre, 40 Jahre, über 40 Jahre Forschung haben. Das hat mich doch ein bisschen beeindruckt. Ich fürchte, mit meinen Büchern wird es nicht so gut gehen. Er war dann 1976 bis 94 Redakteur beim Deutschlandfunk, woher Sie sich, glaube ich, auch kennen, ne? Mhm. berichtete dort weiterhin über die DDR und war natürlich und berichtete natürlich 1989 auch über die entstehende demokratische Bewegung in der DDR. Auch er hat zahlreiche Ehrungen erhalten, Bundesverdienstkreuz schon erwähnt, eine Ehrendoktorwürde. Und ich glaube, dass, wenn wir das aufzählen würden, alles, was er erhalten hat, sehr sind wir noch lange hier.
Kein Personenkult.
Kein Personenkult. Ja, man ist ein bisschen beeindruckt, ist man schon. Zu meiner Linken dann Professor Manfred Wilke, der deutlich jünger ist. Der ist erst 1941 in Kassel geboren, also auch kein Ostdeutscher. Zeithistoriker, Professor für Soziologie. Und Herr Wilke sieht auf eine sehr lange Tätigkeit als Gewerkschaftsfunktionär und politischer Aktivist zurück, der ihn vom linken Rand des politischen Spektrums weg zu den Konservativen geführt hat, bei denen er heute ist. Und wenn man das sagt, heißt es nicht nur, dass das irgendwie sich verändert hat, das ist ja langweilig, sondern das bedeutet auch, das hing auch immer mit der DDR zusammen, das hing auch immer mit Teilung zusammen, warum Manfred Wilke sich bewegt hat. Und das bringt ja dann auch Kämpfe mit den Leuten zusammen, mit denen man sich sonst über viele Dinge vielleicht einig war. In seiner wissenschaftlichen Tätigkeit setzt er sich auch seit den 60er Jahren, ich hoffe nicht früher, stimmt nicht, aber seit den 60er Jahren auch mit den Verhältnissen in der DDR auseinander, viel zu Gewerkschaftspolitik am Anfang, dann aber auch sehr konzentriert auf die SED und ihre Diktatur. Er war unter anderem 92 bis 98 auch Mitglied der beiden Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages.
Mit Karl Wilhelm Fricke zusammen.
Jawohl. Erst zur DDR, dann parallel 92 bis 2006 einer der beiden Leiter des Forschungsverbundes SED-Staat an der FU Berlin. 2007 war er dann Projektleiter beim Institut für Zeitgeschichte. Ich glaube, das war das Forschungsprojekt auch zur Geschichte der Berliner Mauer. Ne? Genau. Das war dort angesiedelt zum Teil. Und seit 2011, obwohl er eigentlich hätte lange in Rente sein können, ist er Mitarbeiter beim Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung in Graz. Und gerade jetzt ist er in die Expertenkommission des Deutschen Bundestages zur Zukunft der Stasi-Unterlagen berufen worden, die morgen früh ihre Arbeit aufnehmen wird. Auch er hat zahlreiche Buchpublikationen und alle möglichen Publikationen zur Geschichte des geteilten Deutschlands und zur DDR vorgelegt, darunter zuletzt Der Weg zur Mauer und zusammen mit anderen Autoren Der Kreml und die Wende. Schöner Titel übrigens, schön knapp, nicht so akademisch. Gut, das waren die Vorstellungen, jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Aber Sie müssen ja auch ungefähr wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ich möchte mit einem Kommentar beginnen zu den Rundfunkschnipseln, die wir gehört haben. Ich selber habe mich ja lange mit dem Mauerbau und der Mauer selbst beschäftigt und dem Grenzregime. Und wir haben unlängst eine Ausstellung fertig gemacht. Da haben wir sehr viele Hörbeispiele zum Mauerbau uns angehört. Und es ist ein unglaublicher Unterschied, wenn man sich den Tonfall anhört. 1961 haben wir, sagen wir, nehmen wir mal den RINJAS oder auch den Sender Freies Berlin, wenn die aus dem Westen berichten, da hat man fast den Eindruck, man befindet sich an den Schützengräben des Zweiten Weltkriegs vom Tonfall. Die sind aufgeregt. Die wissen nicht, wo es hingeht. Es ist eine unglaubliche Dramatik wird vermittelt. Das war auch dramatisch, aber 89 war genauso dramatisch. Aber das ist, wenn man die jetzt anhört, da kommen die Leute sehr viel mehr zu Wort. 89. Also die Leute, die es angeht. Es ist ironisch. Es ist, würde ich mal sagen, sehr viel souveräner. Also ich würde fast sagen, man kann da einen Lernprozess sehen zwischen von Leuten, die sich mit der DDR beschäftigt haben, zwischen 61 und 89. Das ist mir so als eingefallen dazu. Ich möchte aber ein bisschen früher anfangen und die Herren Kramer und Fricke mal fragen. Also ich bin ja aufgewachsen mit Fernsehen. Und seit den 60er Jahren ist das das, was wir angucken, wenn wir uns amüsieren wollen, wenn wir uns informieren wollen und was wir eigentlich immer anschalten. Und gibt ja, habe jetzt gehört, Leute machen das schon morgens an, zum Frühstück. Gibt es Frühstücksfernsehen. Warum geht man in den 60er Jahren, in den 70er Jahren erst, Entschuldigung, warum geht man dann zum Radio? Und bleibt nicht entweder bei der Presse oder geht gleich ins Fernsehen, was doch viel schicker ist mit Bildern.
Ja, das ist leicht erzählt. Ich war 16 Jahre bei der Frankfurter Allgemeinen. Zeitung ist ein Tendenzbetrieb nach der Rechtsprechung des Reichsgerichtes und die Herausgeber haben das Recht, die Linie der Zeitung zu bestimmen. Ich bekam mal nach 16 Jahren einen Anruf von einer Fernschreibraum in Frankfurt, die lachte und sagte, hier hängt mit Tesafilm ein Zettel an der Wand, alle Manuskripte von Kramer auf den Tisch des Herausgebers, Name spielt keine Rolle. Da wurde mir klar, dass mein Ende irgendwo nahte bei der Zeitung.